Herr Mangott, Ihre Fachbereiche sind internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im postsowjetischen Raum. Man muss, um einen Schauplatz zu verstehen, immer das Große und Ganze anschauen. Welche Auswirkungen hat denn die aktuelle weltpolitische Lage, also die Kriege im Nahen Osten und die Reaktionen darauf auf die Ukraine?
Und zunächst ist die Reaktion der Europäer auf den Krieg Israels gegen den Iran eine, die die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union erschüttert. Eine Glaubwürdigkeit, die sie im Ukraine-Krieg zweifellos hatte. Denn hier hat sie geurteilt, Russland ist völkerrechtswidrig in der Ukraine eingefallen, ist der Aggressor. Das stimmt. Aber wenn Israel den Iran angreift, dann ist es Selbstverteidigung gegen eine Bedrohung, die die Existenz des Staates Israel ausschaltet. Und das ist meines Erachtens nach, zumindest was das Völkerrecht anbelangt, nicht richtig. Also bedeutet es eben auch, diese Haltung zum Krieg jetzt gegen den Iran untergräbt die Glaubwürdigkeit des Westens, der Europäischen Union und verrät wirklich die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union auch im globalen Süden.
Wie erklären Sie sich diese so unterschiedlichen Haltungen?
Und ich denke, dass wir demonstriert bekommen, was machtpolitisch nicht überraschend ist, nämlich dass das Recht immer dann gilt, wenn es den eigenen Interessen nützt und das Recht uminterpretiert wird oder überhaupt fallen gelassen wird, wenn es den eigenen Interessen im Weg steht. Es ist ein europäisches Interesse, dass das Nuklearprogramm im Iran beendet wird. Es ist ein europäisches Interesse, dass Israels Existenz geschützt wird. Es ist deswegen auch die europäische Aussage, Israel übe nur das Recht auf Selbstverteidigung aus. Nur ist das nicht richtig. Selbstverteidigung ist unter bestimmten Bedingungen zu leisten und die sind im konkreten Fall nicht gegeben. Also wenn die Europäer und die Amerikaner weiterhin das Völkerrecht selektiv interpretieren, wird das, was wir an grundlegenden Völkerrechtsnormen kennen, immer weiter ausgehöhlt, weiter als Russland das bislang mit dem Ukraine-Krieg ohnehin schon getan hat.
Bezug nehmend auf die Angriffe auf den Iran wurde vom deutschen Bundeskanzler kommentiert. Er meinte, letztlich macht Israel die Drecksarbeit, die alle anderen bislang nicht angegangen sind. Hat er nicht irgendwo recht mit dieser Aussage?
Nein, zunächst einmal halte ich es für skandalös, dass diese Wortschöpfung von Merz in aller Öffentlichkeit vertreten wird. Zum Zweiten ist auch zu sagen, dass offensichtlich die Europäer hier Merz darauf vergessen haben, dass auch Diplomatie einiges erreichen kann. Denn es gab in den letzten Wochen und Monaten ja Gespräche zwischen dem Iran und den USA über ein neues Abkommen zur Begrenzung des iranischen Nuklearprogramms. Diese Verhandlungen hat Israel nicht gern gesehen. Und Israel hat mit dem Angriff auf den Iran nicht zuletzt auch diese Verhandlungsschiene zwischen den USA und dem Iran torpediert. Und wenn Merz nun sagt, die machen die Drecksarbeit, dann sagt er, das sind unsere nackten Interessen, die sind angeblich ident mit den Interessen Israels. Ob das rechtskonform, völkerrechtskonform ist oder nicht, das ist völlig egal. Schließlich geht es am Ende des Tages immer um unsere Interessen. In Moskau könnte man das umgekehrt auch gegenüber der Ukraine formulieren. Da wäre es auch falsch, denn tatsächlich, der russische Krieg ist ein völkerrechtswidriger Krieg.
Kann man nicht davon ausgehen, dass Benjamin Netanyahu die Psychologie des Irans wesentlich besser einzuschätzen vermag als wir Europäer oder die westlichen Regierungschefs, dass er nicht letztlich recht hat, dass er so vorgeht, weil einfach bestimmte Kräfte im Nahen Osten ganz anders ticken?
Nun, natürlich hat Netanyahu ein besseres Verständnis für die regionale Sicherheit im Nahen Osten als das viele andere Regierungschefs. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass Netanyahu hier einen Krieg angezettelt hat mit zwei Kriegszielen, von denen nicht sicher ist, dass Israel auch in der Lage ist, sie zu erreichen. Das erste Kriegsziel ist die Ausschaltung des iranischen Nuklearprogramms, von dem Israel annimmt, es sei ein militärisches. Das kann durchaus sein. Von dem aber die Director of National Intelligence in den USA, Tulsi Gabbard, sagt, wir haben keine Erkenntnisse, dass Iran eine Atombombe baut. Das ist das primäre Ziel, Iran militärisch zu schwächen und das Nuklearprogramm auszuschalten. Und das zweite Ziel, das Netanyahu auch ganz offen formuliert hat, ist ein Regierungswechsel, ein Regimewechsel in Teheran. Er ruft die iranische Bevölkerung auf, sich gegen diese Führung der Mullahs zu stellen, einen Aufstand zu wagen und eine ganz neue Regierung in Teheran zu installieren. Das erste Kriegsziel ist nicht sicher zu erreichen, denn wir wissen, dass die tief verbunkerte Urananreicherungsanlage in Fordo von Israel nicht zerstört werden kann, denn diese Anlage befindet sich etwa 500 Meter tief innerhalb eines Bergmassives. Und Israel hat weder die Transportflugzeuge noch die bunkerbrechenden Waffen, die es dazu braucht.
Offenbar haben ja die USA diese Waffen oder diese Möglichkeiten. So könnte man dann auch die Aussagen von Donald Trump, als er kurzfristig den G7-Gipfel verlassen hat, erklären. Denn er sagte zunächst befremdlich klingend, der Iran kann keine Atomwaffen haben oder der Iran soll ganz aufgeben. Wenn jetzt die USA diese Waffen haben und sich an die Seite von Israel stellen, könnte dann diese Situation schnellstmöglich gelöst werden? Könnten dann diese Urananlagen zerstört werden?
Vielleicht. Israel braucht aber die USA und Israel möchte die USA in diesen Krieg hineinziehen. Ob die USA mit ihren bunkerbrechenden Waffen der GBU 57 tatsächlich in der Lage ist, so tief ins Bergmassiv einzudringen, um die Urananreicherungsanlage zu zerstören, das ist für die Experten keineswegs sicher. Und damit wäre das erste Kriegsziel von Benjamin Netanyahu gar nicht erreicht worden. Und das wird bei einer Bewertung dieser militärischen Offensive sicherlich dann eine große Rolle spielen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Rolle von Trump und die Auswirkungen seiner Politik auf die Ukraine zu sprechen kommen. Trump versicherte zwar, als er abgereist ist, dass er die Ukraine weiterhin unterstützen will. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass es ein Fehler war, den russischen Präsidenten Putin von den Treffen der Wirtschaftsmächtigen auszuschließen. Welche Wirkung haben denn solche Aussagen auch auf die Situation in der Ukraine?
Nun, wenn Trump sagt, Putin sollte eigentlich am Tisch der G8 sitzen, dann schmeichelt das Putin gar nicht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Tatsache ist, dass seit Angelobung von Donald Trump keine neuen Militärhilfen an die Ukraine beschlossen wurden. Tatsache ist auch, dass gerade in den USA jetzt eine Arbeitsgruppe aufgelöst wurde, die im State Department über Sanktionen gegen Russland beraten sollte. Also es zeigt sich, dass Trump sich nicht hinter die Ukraine stellt und kaum gegen Russland stellt. Das ist eine neue Sachlage. Dabei muss man sagen, Donald Trump ist ein Sicherheitsrisiko, weil wir nicht wissen, was er morgen denkt und übermorgen denkt oder ob er überhaupt denkt. Und die Frage ist dann, was bedeutet das für den Ukraine-Krieg? Und hier ist ganz klar, wenn die USA nicht mehr Waffen liefern, dann können die Europäer mit ihren derzeitigen industriellen Rüstungskapazitäten das nicht auffangen. Geschäftsmann Trump schlägt vor, dass die Europäer halt dann die Waffen von den USA abkaufen und sie dann den Ukrainern zur Verfügung stellen. Und das ist weder interessant für die Schaffung einer eigenen rüstungsindustriellen Kapazität in Europa, noch ist es den Steuerzahlern zu verkaufen, dass wir amerikanische Rüstungsunternehmen finanzieren, um dann die Ukraine gegen Russland zu unterstützen.
Das eine ist die dramatische Lage in der Ukraine. Seit über 3 Jahren hält dieser Angriffskrieg nun an. In welcher Situation befinden sich die EU-Staaten? Hier wurden ja auch neue Sanktionen, also Gasimporte schrittweise zu stoppen bis 2027 angedacht. Wo steht die EU in all diesem? Noch geschwächter da?
Nun, die Europäische Union berät gerade das 18. Sanktionspaket. Und wenn all das kommen würde, was im Entwurf der Europäischen Kommission drinnen steht, dann wäre das sicherlich sehr schmerzhaft für Russland. Aber noch ist dieses Paket nicht beschlossen. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel beraten darüber noch. Man kann erwarten, dass ein Teil davon mindestens beim europäischen Gipfel Ende Juni beschlossen wird. Aber einzelne Mitgliedstaaten sind, weil Sie erwähnt haben, dass die Europäische Kommission alle Gasimporte aus Russland verbieten will, dagegen. Frankreich und Belgien sind strikt dagegen, keine Flüssiggasimporte mehr aus Russland beziehen zu dürfen. Also es gibt ein Paket, das auf dem Tisch liegt. Ob es so kommt, ob es so beschlossen wird, ist unklar. Die europäische Haltung ist aber weiterhin, die Ukraine militärisch so lange zu unterstützen, bis sie, so glaubt man, eine bessere Verhandlungsposition erreicht hat, um dann den Russen etwas abzutrotzen und zu Kompromissen zu zwingen. Ob das wirklich erreichbar ist, vor allem wenn die USA nicht mehr liefern, das sehen viele Experten relativ zweifelhaft.
Professor Mangott, Sie haben die Lage in der Ukraine schon lange vor dem Angriffskrieg im Februar vor 3 Jahren beobachtet. Wird die Ukraine die russisch besetzten Gebiete letztlich dann doch opfern müssen oder ist ein Ende des Angriffskrieges Ihrer Einschätzung nach auch anders noch denkbar?
Die Ukraine wird nicht in der Lage sein, diese von Russland besetzten Gebiete militärisch zurückzuerobern. Ob sie dann akzeptiert, zumindest de facto, nicht de jure, dass diese Gebiete nun unter russischer Besatzungsmacht stehen und bis auf Weiteres stehen bleiben sollen, oder ob sie daran festhält, einen Frieden auf dem Schlachtfeld durch militärischen Sieg der Ukraine weiterhin anzustreben, das ist unentschieden und das hängt wirklich davon ab, wie die Haltung der USA gegenüber der Ukraine sein wird. Ich glaube, wenn es tatsächlich so etwas wie eine Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine gibt, das wäre sicherlich kein gerechter, vielleicht auch nicht einmal ein dauerhafter Frieden, aber dann müsste die Ukraine wohl auf die de facto und de jure Kontrolle dieser Regionen verzichten.
Herr Professor Mangott, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.